Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir sind bei Folge 275 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 213. Dieser Podcast ist die Folge 2 von 2 zum Thema Biografie. Und warum wir uns mit Biografie wirklich intensiv beschäftigt haben, Elmar Dott, mein Studiogast und ich, das verraten wir dann am Ende und wir werden möglicherweise zum Herbst oder zum Winter hin das Thema nochmal vertiefen. So, Fortsetzung Biografie, kommen wir nun zu Richard Wright. Das ist der dritte, der eine Autobiografie geschrieben hat. Weshalb hast du ihn ausgewählt und welche Rolle hat der Kommunismus in seinem Leben gespielt?
Ja, ich habe Richard Wright ausgewählt, weil ich es ganz gut finde, wenn wir uns ab und zu vergegenwärtigen, dass Amerika, dieses Land des Kapitalismus und der ungebremsten freien Marktwirtschaft, dass dieses Amerika auch seine sozialistische, kommunistische Tradition hat. Und Richard Wright, vorne mit W übrigens geschrieben, gehört zu dieser kommunistischen Tradition Amerikas, die oft marginalisiert und in manchen Geschichtsbüchern der USA gar nicht erwähnt wird. Richard Wright wurde 1908 geboren, gehört also wie Ignazio Silone und Arthur Koestler zu der Generation, die dann ihre bewusste Zeit der 20er Jahre in den Nachwehen des Ersten Weltkrieges erlebt hat. Er wurde in Mississippi geboren, durchlitt eine entbehrungsreiche Jugend in den Südstaaten, wuchs zudem in schwierigen Familienverhältnissen auf. Er wurde 1935 bis 1944 Mitglied der KPUSA, die von John Reed geleitet wurde, und er lebte in New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging er dann später nach Paris. Seine Romane zeugen von seiner Suche nach Identität, Freiheit und Bildung. So seine Autobiografie Black Boy von 1948 und American Hunger von 1977. Seinen Ruf als Schriftsteller begründete er als Mitglied der KPUSA und sein sozialer Realismus wurde zum Vorbild einer ganzen Generation schwarzer Schriftsteller.
Ja, Richard Wrights Werke gehören zur Literatur der Black Americans. Wie ist er in diese literarische Bewegung einzuordnen?
Ja, Richard Wrights Zeichnungen schwarzen Lebens als primär defizitär wurden dann in den 60er Jahren von schwarzen Autoren überwunden, die dann in ihrer Setzung eines schwarzen Helden sehr viel selbstbewusster waren als er. Er kämpft noch selbst sehr um Anerkennung und schließlich in den 60er Jahren wird dann die Black Literature selbstbewusster und schließlich hat ja Toni Morrison 1993 den Nobelpreis für ihren Roman Beloved erhalten und sie wendet sich an schwarze wie weiße Leser gleichermaßen. Da ist die Black Literature schon weitgehend in das amerikanische Literaturleben integriert. Aber bei Richard Wright sehen wir noch diesen Kampf um Anerkennung aus einer Verteidigungsposition heraus. Seine Romane sind sehr autobiografisch. Und ich will jetzt die Stelle lesen aus seiner Autobiografie, wo auch deutlich wird, wie er sich vom Kommunismus abwendet. Er gilt als Abweichler, als Trotzkist. Jemand ruft zu ihm, als er die Straße betritt, das ist Wright, der verdammte Trotzkist. Dich kennen wir, du, Wright ist ein Verräter. Und er will sich wenig später einem Marsch anschließen zum 1. Mai in Chicago. Und am 1. Mai 1936 will er sich einreihen in den Demonstrationszug, aber sein Bezirk ist schon abmarschiert. Und ich zitiere: Oh, der Bezirk ist schon vor einer Viertelstunde weg, berichtete mir ein Neger. Wenn du mitmarschieren willst, reihe dich lieber irgendwo mit ein. Komm her, rief mir ein alter Parteifreund zu. Ich ging zu ihm hinüber. Marschierst du heute denn nicht, fragte er mich. Ich habe meinen Bezirksverband verfehlt, erklärte ich ihm. Na, wenn schon, marschiere bei uns mit. Ich weiß nicht recht, sagte ich, meines letzten Besuches im Hauptquartier der Partei eingedenk und meines Status als ein Feind. Heute ist 1. Mai, sagte er, rein in die Reihe. Du weißt, welche Unannehmlichkeit ich gehabt habe. Das macht nichts. Heute marschiert jeder. Raus hier aus unseren Reihen, kläffte eine Stimme. Ich drehte mich um, ein weißer Kommunist, Führer einer Bezirksgruppe der Kommunistischen Partei, Cy Perry. Ein schlanker Bursche mit kurzgeschnittenem Haar stand da und sah mich zornig an. Ich wandte mich nach meinem alten Freund um, der mich aufgefordert hatte, mich mit einzureihen. Ich wollte keine offene Gewalt. Ich sah meinen Freund an. Er wandte seinen Blick ab. Er hatte Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. »Du hast mich doch aufgefordert, hier mitzumarschieren«, sagte ich zu ihm. Er gab keine Antwort. »Sag ihm doch, dass du mich eingeladen hast«, sagte ich, ihn am Ärmel zupfend. »Ich fordere Sie jetzt zum letzten Male auf, unsere Reihen zu verlassen«, brüllte Cy Perry. Ich rührte mich nicht. Hände hoben meinen Körper von der Straße hoch. Ich fühlte mich quer durch die Luft geschleudert. Ich bewahrte mich davor, mit dem Kopf zuerst aufzuprallen, indem ich die Hände nach der Bordschwelle vorstreckte. Langsam richtete ich mich hoch und stand. Perry und seine Helfer sahen mich voller Wut an. Die Reihen der weißen und schwarzen Kommunisten blickten mit kühlem Nichterkennen zu mir herüber. Ich konnte noch nicht ganz fassen, was geschehen war, wenn auch meine Hände schmerzten und bluteten. Ich hatte in aller Öffentlichkeit einen tätlichen Angriff zweier weißer Kommunisten hinnehmen müssen, wobei schwarze Kommunisten zugeschaut hatten. Ich versuchte, mich nicht vom Fleck zu rühren und fühlte mich wie angewurzelt. Schließlich schreibt er, einsam wandte ich mich heimwärts, nun wirklich ganz allein, und sagte mir, dass in all der sich weithin dehnenden Unendlichkeit unseres mächtigen Kontinents der wohl am wenigsten bekannte Lebensfaktor das menschliche Herz sei, das am wenigsten begehrte Ziel des Daseins die Gelegenheit, ein Menschenleben zu leben. Vielleicht, so dachte ich, konnte ich aus meinem gemarterten Gefühl heraus einen Funken in dieses Dunkel hineinwerfen. Ich würde es versuchen, nicht weil es mich danach verlangte, sondern weil ich das Gefühl hatte, es müsse sein, wenn ich überhaupt weiterleben sollte. Ich würde Worte in dieses Dunkel schleudern und auf ein Echo warten. Und wenn ein Echo erklang, mochte es noch so schwach sein, würde ich neue Worte hinaussenden, die sprechen sollten, marschieren, kämpfen, einen Hunger nach dem Leben wachrufen, der in uns allen nagt, und in unseren Herzen ein Gefühl lebendig erhalten für das unaussprechlich Menschliche. Also, bei Wright vermischen sich die Forderungen nach sozialer Gleichheit mit dem Kampf gegen die Rassendiskriminierung. Er will Funken in dieses Dunkel hineinschleudern. Er bleibt seinen Ideen treu, aber er verteidigt den Menschen auch hier gegenüber den politischen Organisationen, gegenüber der Allmacht der Partei. Er gibt nicht auf, sondern behält diese Reste an Sinn bei, dem er weiterhin zum Durchbruch verhelfen will. Und das lässt sich vielleicht von allen Autoren in diesem Sammelband sagen, dass sie sich nicht von ihren Idealen abwenden, gänzlich, aber doch von den verkrusteten Parteistrukturen. Ihnen geht es um das Endziel, das Individuum, und die Mittel dürfen sich nicht verselbstständigen. Die Partei und die Institutionen sind nur Mittel zu einem Zweck. Dafür kämpfen sie jetzt.
Ja, fast hast du schon meine Frage, die ich mir notiert hatte, beantwortet, aber die geht weiter. Wie haben diese drei Schriftsteller ihre Enttäuschung verarbeitet und lässt sich ihr jeweiliges Fazit vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Also die beiden aus der letzten Folge und er hier. Was ist das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner von allen dreien?
Ja, der gemeinsame Nenner ist eben dieses Eintreten für das Individuum. Die sozialen, sozialistischen Ideale bleiben, die Forderung nach Gleichheit, Menschlichkeit, Brüderlichkeit, nach Wohlstand, nach sozialem Wohlergehen. Aber die Machtstruktur der Partei, die sich verselbstständigt hat, die werden jetzt suspekt und von denen wenden sich die Autoren ab. Das Ganze ist eigentlich ein Warnhinweis gegenüber totalitären Ideologien, gegenüber Ideologien einer totalen Welterklärung. Und wir haben ja auch heute diese Ideologien, die alles erklären wollen, die die Wahrheit sozusagen in den Händen einer kleinen Gruppe haben, die dann in der Machtstruktur der Partei an oberster Stelle sitzen. Und insofern sind diese Biografien auch heute noch von Bedeutung. Gar nicht wegen einer Warnung vor dem Kommunismus, sondern wegen einer Warnung vor totalitären Ideologien, vor Systemen, die alles erklären zu können, meinen. Und ich glaube, dieser Band hätte es verdient, auch nochmal neu aufgelegt zu werden. Er ist im Moment nur antiquarisch erhältlich und er ist nach wie vor auch pädagogisch im weitesten Sinne sehr wichtig, um uns ideologieresistent zu machen. Was diese Autoren wie Ignazio Silone, wie Arthur Koestler, wie Richard Wright erlebt haben, das kann auch heute in veränderter Form Individuen wieder geschehen, dass sie sich einem falschen Götzen verschreiben, einem falschen Heilsversprechen und dann schließlich sich enttäuscht abwenden müssen, weil sie selbst unterdrückt werden und um ihr Engagement betrogen werden. Ich würde also diesem Band wünschen, dass er noch einmal aufgelegt wird, aber man kann ihn antiquarisch erhalten und er ist auf jeden Fall lesenswert.
Ja, 6 Autoren, 3 davon haben wir vorgestellt, Autobiografien, die ein Thema gemeinsam haben, ein Gott, der keiner war, leider eben als Hardcover und Taschenbuch beides nicht mehr lieferbar, aber antiquarisch zu erwerben, durchaus lesenswert. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Du bist promovierter Philosoph. Elmar Dott, was ist der Erkenntnisgewinn aus diesen Autobiografien? Meine letzte Frage für heute.
Ja, der Erkenntnisgewinn ist, um es noch einmal zusammenzufassen, diese Warnung vor Wahrheiten, die gar nicht mehr hinterfragt werden, vor geschlossenen ideologischen Systemen, die alles zu erklären meinen. Und es ist keineswegs so, dass die Ideale der sozialistischen und kommunistischen Ideologie falsch waren, aber es war falsch, dass sich die Mittel so verselbstständigt haben gegenüber dem Zweck. Ein deutscher Schriftsteller, Hermann Hesse, hat auch mit dem Kommunismus geliebäugelt und er schreibt hier in einem Brief, wie ich meine, ganz richtig über das negative Fazit, das wir nicht ziehen sollten. Er schreibt: Das Schlimme dabei für uns Denkende ist, dass das, was inzwischen aus dem Kommunismus geworden ist, die Aussichten auf eine wirklich tragbare und menschliche Form des echten Kommunismus sehr verringert und alle Tendenzen, die noch weit hinter Marx zurückstreben, unendlich stärkt und scheinbar ins Recht setzt. Also Hesse meint, dass wir jetzt nicht in den Gegensatz zu diesen Idealen des Sozialismus und Kommunismus in den Gegensatz treten sollten, sondern dass wir diese Funken, hat es Wright genannt, dass wir diese Funken bewahren sollten, aber eben anders einbringen sollten und uns trennen sollten von autoritären Herrschaftsstrukturen, von einer Partei, die immer Recht hat. Wir sind, und das kann man ja erkenntnistheoretisch auch begründen, ich habe es im ersten Podcast schon gesagt, wir sind nicht in der Lage, Wahrheit zu erreichen. Wir können nach ihr streben. Und wir müssen uns eben damit abfinden, dass wir relative Erkenntnisse nur gewinnen können. Und alle Heilsversprechen, die auf absolute Wahrheit abzielen, sind verdächtig. Und das Fazit und diesen Erkenntnisgewinn kann man aus den vorgestellten Anthologien beziehungsweise Biografien der Autoren ziehen.
Ja, sehr, sehr schön. Ich will noch ergänzen, Biografien werden geschrieben natürlich auch, um sich selbst in gutem Licht darzustellen, um auch eine Leserschaft zu finden, um letztlich jemandem auch eine Leitlinie vorzugeben. Und es gibt oft große Abweichungen zwischen Autobiografie und Biografie. Und wir wissen alle, Wahrheit gibt es nicht. Es gibt verschiedene Wahrheiten. Und welche Biografie Sie auch lesen und welchen beschriebene Person Sie auch bewundern. Es ist immer ein Ausschnitt und immer nur ein Teil und natürlich immer auch ein literarischer Teil. Ich persönlich lese sehr gerne Romanbiografien, zum Beispiel über Michael Ende, eine wunderbare gelesen zu haben. Das war für mich ein großer Erkenntnisgewinn. Wir haben uns hier mit 3 Schriftstellern beschäftigt, die in den 30er bis 50er Jahren gewirkt haben und deren Gemeinsamkeit die Abkehr von einem Ismus war. Und das ist, finde ich, auch ein tolles Thema. Elmar Dodd, herzlichen Dank fürs Kommen. Wir werden das Thema sicherlich nochmal fortsetzen, das Thema Biografie, weil es doch ein spannendes literarisches Thema ist. Viele Leute, die schreiben, schreiben aus ihrer eigenen Biografie oder haben autobiografische Ansprüche bis hin zur Autofiktion. Das ist ein ganz spannendes Thema, dass die Bücher, und jetzt der Schlenker zum Beginn des vorigen Podcasts, oft sehr dick sind und relativ teuer. Das halte ich in Teilen für einen fehlgeleiteten Weg, aber die Inhalte sind spannend. Und gucken wir nochmal in die Reihe Perlen der Literatur. Wir haben Virginia Woolf, die hat ihren Orlando, obwohl es ja reine Fiktion ist, genannt eine Biografie. Die Biografie ihrer Geliebten, und das ist die literarische Freiheit, die wir haben. Nächste Woche haben wir die Folge 276 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 214. Zu Gast im Studio Volker Petri, Geschäftsführer im Landesverband Nord vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Freuen Sie sich auf dieses Gespräch. Und wir haben weiter spannende Themen in Vorbereitung. Meine Bücher Perlen der Literatur werden fortgesetzt. Das heißt, ich kann ab April auch über die neuen Bücher berichten. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Nächste Woche also die Folge 276. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.